Gashaku shozo shoa kugo kayu mushin ton jinchi yushin gui shisho sho hisai ga kon kai sange. Begierde, Hass, Verblendung sind die Ursachen meiner fort- und fortwirkenden Taten. Sie treten hervor als Geschöpfe des Leibes, des Mundes und der Gesinnung. Tiefe Einsicht durchdringt jetzt mein Wesen. Ja, wenn ihr wollt, setzt euch bequem hin. Gestern habe ich ja euch die Geschichte von dem Sufi erzählt. 70 Jahre lang klopft er an die Tür zum Paradies, bis seine Arme zu schwach werden, er aufgibt, sich umdreht und sieht, der Garten liegt vor ihm. 70 Jahre hat er von innen an die Tür geklopft. Das wird ja von vielen behauptet. Kann man in allen Büchern über Buddhismus nachlesen, wo gesagt wird, wir sind doch schon alle erleuchtet. Wir sind doch im Paradies. Was willst du überhaupt noch? Was machst du hier? Geh raus, lebe, sei lebendig, freu dich am Leben, ärgere dich, wenn du willst, denke doch, was du willst, lass es doch alles sein, wie es ist. Was willst du denn anderes als das, was du hast? Und gestern habe ich gesagt, es kann also ja nur daran liegen, dass wir eine falsche Sicht haben, dass wir das nicht erkennen und auch nicht so erleben, geschweige denn verstehen. Und ich habe dazu vor einigen Jahren, das erste Mal habe ich das, glaube ich, irgendwann 1998, 99 erzählt, habe ich die Firma erfunden. Und die möchte ich euch gerne noch einmal vorstellen. Wie ich ja schon sagte, meine Teishos sind wie Musik, die kann man immer wieder hören. Stell dir vor, eine wunderschöne große Landschaft mit Bäumen und Wiesen. Und in so weiß ich was, vielleicht immer alle 200, 300, 400 Meter Entfernung steht ein Hochhaus. 1, 2, 3, 4, 5 Stockwerke hoch. Und alle diese Häuser, diese Hochhäuser, stehen auf Stelzen. Das heißt, das unterste Stockwerk ist nur Stelzen, auf denen dann die vier Bewohnbaren obendrauf sitzen. Und dann gibt es auch Straßen und Wege. Und auf den Straßen fahren ununterbrochen Lastwagen. Und ein Lastwagen nach dem anderen hält immer unterhalb eines dieser Hochhäuser also zwischen den Stelzen, und da wird ausgeladen. Was wird da ausgeladen? Alle möglichen Eindrücke, Sinneseindrücke aus der Umwelt. Die Bäume, die anderen Häuser, Geräusche, Gerüche, Geschmäcker werden ausgeladen. Und das Kennzeichen des all dessen, was da unten ausgeladen wird, ist, dass auf dieser Ebene ganz unten, ganz am Anfang, also, ist ja klar, die Firma, das bist du, das bin ich, dass das der allererste Kontakt mit der Umwelt ist. Da wird auch ausgeladen, zum Beispiel das Gefühl für meine Hände oder meine Knie oder meinen Hintern, sogar meine Gedanken. Aber in diesem allerersten Kontakt mit der Umwelt, da ist nur reines, spontanes Gewahrsein. Da ist zwar ein Erkennen da. Wenn du einen Vogel zwitschern hörst, weißt du unmittelbar spontan, was das ist. Wenn du einen Baum siehst, weißt du unmittelbar spontan, was das ist. Aber in deinem Geist, auf dieser allerersten Ebene, bildet sich kein Begriff, kein Konzept, keine Bedeutung, nichts dergleichen. Reines Gewahrsein ohne eine Benennung dessen, was da in das Gewahrsein tritt. Und es gibt noch einen ganz wichtigen, entscheidenden Aspekt dabei. Auf dieser allerersten Ebene, wo der Lastwagen ausgeladen wird, gibt es keine Trennung zwischen dem Gewahrwerdenden, einem Gewahrwerdenden und dem, was da gewahr wird. Also was wir üblicherweise sagen, keine Trennung zwischen einem Ich und einem Umwelt, der Umwelt. Es gibt auch in diesem allerersten Gewahrsein keine Zeit und keinen Raum. Da ist nur Dasein, sonst gar nichts. Nur Dasein, vollständiges, einfaches nur Dasein. Keine Vorstellung von vorher oder hinterher oder Zukunft oder Vergangenheit oder weit entfernt oder nicht entfernt. Spielt alles gar keine Rolle. Reines Gewahrsein dessen, was im Augenblick passiert. Und alles, was da ausgeladen wird, kommt durch eine große Luke oder einen großen Fahrstuhl, sagen wir mal, einen Fahrstuhl in das darüber liegende Geschoss. Und da laufen viele kleine Männchen und auch Weibchen in grünen Kitteln und nehmen das Zeug, was da alles hochkommt, in Empfang. Und das Wichtigste, was sie machen, an der Wand von diesem großen Lagerraum, in den da alles hochgebracht wird, ist ein großes Logo. Und das Logo heißt Ich. Und alles, was da hochkommt, kriegt einen Stempel mit diesem Logo. Ich bin das, der da gewahr ist. Und dadurch, dass hier ein Ich plötzlich entsteht, entsteht eine Trennung nämlich das Gefühl oder das Daseinsgefühl von getrennt sein. Du bist nicht mehr der Baum, ich bin nicht mehr der Baum oder das Geräusch oder der Geschmack oder das Gras oder das andere Hochhaus, sondern ich bin ich und alles andere ist nicht ich. Und daraus entsteht dieses tiefe, ganz tiefe Seinsgefühl von Nichtgeborgenheit, von da fehlt mir etwas. Ich bin nicht vollständig in dieser Welt. Und nach meiner Auffassung ist dies die tiefste Ursache dafür, für alles das, was uns von morgens bis abends umtreibt. Dass wir immer wieder nach Augenblicken, eigentlich immer nach Augenblicken, nach Momenten, nach Ereignissen, nach Erlebnissen suchen, in dem diese Getrenntheit nicht da ist, nicht spürbar ist. Sei es in der Sexualität, sei es beim schnellen Autobahnfahren, sei es beim Achterbahnfahren, bei irgendwelchen Ereignissen, die uns so gefangen nehmen, also so einbeziehen in das Geschehen, dass uns dieses Getrenntsein nicht bewusst ist, für einen Augenblick verloren sind. Das sind die Augenblicke, in denen wir uns vollständig eins mit dem, was im Augenblick da ist, fühlen. Und deswegen suchen wir das immer wieder. Ich finde es eine spannende, wirklich sehr spannende Sache, dem in meinem Alltag nachzugehen. Also das zu erkennen, das zu spüren. Also bei all dem, was dich umtreibt, dich zu fragen, ist es das? Was suche ich dahinter eigentlich? Dass ich ein Glas Bier haben will, dass ich eine neue Jacke haben möchte, dass ich diesen Film sehen will, dass ich dem oder der begegnen möchte. Was suche ich da eigentlich? Also gibt es auf dieser Ebene so eine Trennung zwischen mir, wobei mir in diesem Fall auf dieser Ebene noch heißt, mir als Ganzen, Körper, Seele, Geist, Denken als Ganzen, mir als Ganzen, also mit meinem ganzen Organismus, eine Trennung zwischen eben mir, diesem Organismus und der Umwelt. Außerdem drücken diese kleinen Männchen und Frauen allen Dingen, die da hochkommen, allen Erlebnissen, die da hochkommen, immer auch noch auf, wird katalogisiert nach Zeit und nach Raum. Wann ist es passiert und woher kommt es? Wie weit ist es weg oder wie nah? So. Und was noch das Besondere an diesem ganzen Gebäude ist, es hat zwei Hälften. Die eine Hälfte, von der ich gerade berichtet habe, und die andere Hälfte, nämlich eine senkrechte Mauer sozusagen durch das ganze Gebäude, die es sozusagen senkrecht in zwei Teile teilt, alle Stockwerke. Dahinter ist nämlich, in dem anderen Teil, ist nämlich ein Lager, in das alles hineingeschoben wird, durch eine Schleuse könnte man sagen. Manchmal kommt auch wieder was zurück, aber das meiste, was da reingeschoben wird, ist erstmal weg. Das ist sozusagen der Keller oder der Schatten, könnte man sagen. Alles, nämlich alles das, was die kleinen Männchen und die kleinen Frauen nicht haben wollen, was sie nicht akzeptieren, was nicht sein soll. Und das, was durch dieses Bestempeln mit dem Ich und mit dem Katalogisieren nach Zeit und nach Raum und Getrenntheit, was da verloren geht. Also verloren geht auf dieser Ebene die Einheit, das Einssein mit allem. Verloren geht auf dieser Ebene auch die Vergänglichkeit. Mein Gewahrsein, mein Bewusstsein für die Vergänglichkeit, dass alles vergänglich ist, dass nichts aus sich selbst besteht, heraus besteht, also kein Selbst hat und alles vergänglich ist. Logisch wissen wir das alle, gar keine Frage. Bedarf es gar keiner langen Überlegung, dass einem völlig klar ist, alles ist vergänglich. Ja? Auch der Himalaya. Geschweige denn meine Uhr oder meine Hand. Ja, logisch ist das. Aber wie gehen wir mit der Welt, mit uns selber um? Wie gehen wir mit anderen Menschen um? Das ist das Entscheidende. Und in diesem Umgang mit allen Dingen, allen Menschen, allen Wünschen, allen Konzepten, tun wir immer so, als wären sie nicht vergänglich, als wären sie dauerhaft, als wäre das, was wir gestern gesehen und erlebt haben, der Mensch, den wir gestern gesehen und erlebt haben, heute noch der gleiche. So gehen wir damit um. So gehen wir auch mit uns selber um. Mit dem Entstehen von Zeit ist noch etwas ganz Wichtiges verbunden. Und mit dem Verdrängen der Vergänglichkeit, dass es nicht mehr zu unserem wahren Wesen eigentlich gehört, uns dieser Vergänglichkeit bewusst zu sein, ist die Angst vor dem Tod. Oder andersrum gesagt, das Klammern, das Anhaften, das Klammern an dem, was gerade da ist, was uns Sicherheit gibt. Die Angst vor dem Tod entsteht. Die wird natürlich auch weggeschoben. Ne? In den großen dunklen Keller auf dieser Ebene. So, jetzt ist alles katalogisiert mit Ich und Zeit und Raum und Ort und getrennt sein und wird durch einen Fahrstuhl alles, was auf der, ich sag mal, linken Seite ist, Fahrstuhl ins nächsthöhere Stockwerk gebracht. Was passiert da? Da laufen auch wieder kleine Typen rum, vielleicht in Rot gekleidet. Und die katalogisieren auch, nämlich nach Namen. Hier werden den Dingen Namen gegeben, die wir alle kennen. Also sozusagen die gesellschaftlich akzeptierten, normierten Begriffe und Strukturen. Und sie werden, alle Dinge werden in Konzepte eingebaut, in Vorstellungen. Ja. Und das Merkwürdige, was da passiert, ist, sagen wir, und so muss man noch dazu sagen, nicht? Sie werden nach Konzepte und Vorstellungen irgendwo sortiert und gelagert entsprechend, weil es gibt ein großes Lager in diesem Haus, indem diese Konzepte, die ehemaligen Konzepte, die alle schon gebildet worden sind und Begriffe und so weiter und Bedeutungen und Sinngebungen gespeichert sind. Und dann wird bei all dem, was neu reinkommt, geguckt, zu wem und was passt das am besten, was schon mal da war. werden also Ähnlichkeiten gesucht, Gleichheiten, Ähnlichkeiten gesucht und danach wird katalogisiert. Nicht? Danach kommt ein Geruch, den man aus der da reingekommen ist, weiß ich was, irgendwie unter dunklem, unter wunderbarem Flieder lang gelaufen zu sein oder sowas, riecht nach Flieder, sofort wird es katalogisiert. Oh ja, das hat was zu tun mit dem Erlebnis, wie ich damals mit meiner zweiten Verliebtheit unterm Fliederbusch gesessen habe. So. Also ist Flieder, Stempel, zweite Verliebtheit, hat was damit zu tun. Und so geht es mit allen anderen Dingen auch, allen anderen Eindrücken. Und da entsteht eine Landkarte von dieser Welt, von dem all dem, was da von unten reingekommen ist. Und das Ärgerliche, was passiert, nach oben, weiter nach oben, werden nicht mehr die ursprünglichen Eindrücke und Gerüche und Geschmäcker und sonst was gegeben, sondern nur noch die Landkarten. Das heißt, die eigentlichen Erlebnisse und Erfahrungen wandern alle in das Lager da, in das dunkle Verlies. Und weitergegeben werden nur noch die Berichte davon. Die Berichte und die Landkarten und die Begriffe und die Bedeutungen und die Sinngebungen. Alles, was uns die Sprache und die Bilderwelt zur Verfügung stellt. Und damit identifizieren wir uns mit den Landkarten. Wir wissen gar nicht mehr, was die eigentliche Erfahrung ist, sondern nur noch die Landkarte, nur noch die Beschreibung davon, nur noch die Begriffe dazu. Und die Symbole. Was noch passiert ist, diese Angst vor dem Tod, die, jetzt sage ich mal unbewusst, ja doch auch immer noch da ist, obwohl sie verdrängt wird, sucht nach einer Lösung. Dass der Körper, nicht in dem Stockwerk unten drunter, bedeutete ich immer noch der ganze Organismus. Ja. Dass der Körper sterblich ist, ist eine unmittelbare Erfahrung. Jedenfalls kann man sie an anderen erfahren. Und da ich aber Angst vor dem Tod habe und Angst vor der Vergänglichkeit, suche ich eine Konstruktion, dem entweichen zu können, das vermeiden zu können. Und ich erfinde eine unsterbliche Seele. Das heißt, ich bilde mir eine Vorstellung, ein Konzept, kriege ich natürlich von der Gesellschaft mitgeliefert, nicht? Muss ich also gar nicht neu erfinden, ich brauche es nur zu übernehmen. Da ist also doch sicherlich in mir drin ein Ich, das eigentliche Ich, das kann ich Seele nennen oder so. Und das ist unsterblich. Und mit dieser Konstruktion gebe ich die Einheit meines Organismus auf, sondern ich mache eine Trennung zwischen dem einem Ich, was da irgendwo drin ist, und meinem Organismus, meinem Körper. Nicht mehr ich bin ein Körper, sondern ich habe einen Körper, formuliere ich dann. Mein Körper, sage ich, wer ist denn das Mein? Ne? So. Ich sage nicht ich Körper, sondern mein Körper. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Also verschwindet die Einheit meines Organismus. Ich, Körper, verschwindet da in dem Keller. In dem Keller sind also jetzt alle reinen Erfahrungen, das reine Erleben, das reine So-Sein weggedrückt. Und die Einheit, das Einssein, mein Einssein, meine Ganzheit ist aufgespalten, weg. Diese Landkarten und Begriffe und Beschreibungen der Wirklichkeit, des eigentlichen Erfahrens und Erlebens, wird auch wieder im Fahrstuhl ein Stockwerk höher. Frauen und Männchen in Blau, die sortieren das Ganze nach, ja, sage ich mal, finde ich gut, finde ich schlecht. Ist angenehm, unangenehm. Will ich so haben, will ich nicht so haben. Jede Situation, jedes, alles, was da jetzt nur noch in Form von Landkarten und Begriffen da weiter hochkommt, wird also danach sortiert, ist es angenehm oder ist es unangenehm oder ist es neutral, ist es gut, schlecht. Also alle meine individuellen und zum Teil natürlich von der Gesellschaft übernommenen Wertungen werden hier aufgestempelt. Und alles, was ich nicht akzeptieren will, was ich gar nicht annehmen will, was nicht so sein darf, wie meine Wertvorstellung, wie mein Gut, mein Schlecht überhaupt ist, was nicht so sein darf, was da nicht hineinpasst, ab durch die Schleuse. Ins Dunkle, Unbewusste. Was ich also verliere, was da verloren wird, ist die Wertfreiheit. Ist eigentlich, könnte man sagen, auch eben dieser ganz wesentliche Aspekt von Soheit, dass es in Wahrheit gar kein Gut, gar kein Schlecht gibt. Gar kein Gut, kein Böse, kein Schön, kein Hässlich. Ja. Dieser Raum, der ist weder schön noch hässlich, er ist so, wie er ist. Ja. Ohne mein Zutun, was kümmert das den Raum, ob ich ihn angenehm finde oder nicht, das ist keine Eigenschaft des Raumes. Ja. Das ist keine Eigenschaft des Tees. Ich sage nichts dazu. Ich habe deine Bemerkung ja gehört da unten. Sondern das stülpe ich ja allem über. Auch allen Menschen, mit denen ich zu tun habe. Angenehm, unangenehm, hässlich, schön, ja, lieb, nett, blöd, gemein. Das stülpe ich ja allem über. Und was ich damit auch mache, ist, ich entledige mich der Eigenverantwortung. Ich schaffe also diese Konstruktion, dass nicht ich für alles mein Erleben verantwortlich bin, sondern die anderen. Bis hin zu Gott. Bis hin zu so etwas wie Schicksal. Oder auch solche Aussagen wie, das kann ich nicht, sowas kann ich nicht. Ist auch eine Entledigung der Eigenverantwortung. Das kann ich nicht. Wobei es da wichtig ist, vor allem wenn man irgendwelche Sachen über Karma liest oder sowas, soweit ich das verstehe, und das ist natürlich richtig, ich bin nicht dafür verantwortlich, ob mir, wenn ich an einem Haus vorbeigehe, ein Stein auf den Kopf fällt oder ein Vogel auf die Schulter scheißt oder sowas. Dafür bin ich nicht verantwortlich. Verantwortlich bin ich dafür, wie erlebe ich das? Wie erlebe ich das und was mache ich draus? Begierde, Hass, Verblendung sind die Ursachen meiner fort- und fortwirkenden Taten und Gedanken. Nicht? Sie treten hervor als Geschöpfe des Leibes, des Mundes und der Gesinnung. Also das heißt, da, welche Gesinnung entsteht daraus? Entsteht daraus Hass, entsteht daraus Zorn oder entsteht daraus Gleichmut? Oder vielleicht sogar, ach wie schön, bin aufgewacht durch den Stein oder sowas. Nicht? Ich spüre mich mal wieder. Kleiner Stein. Dafür bin ich verantwortlich. Und eben natürlich für alle Taten und alle Worte, die aus solchen Ereignissen dann entstehen. Aber diese Eigenverantwortung schieben wir alle gerne weg. Ja. Wenn ich unten im Doksan oder bei anderer Gelegenheit, wenn man darüber mal redet, ja, das schon, also ja, also im Prinzip, aber die trotzdem, nicht? So, wie die oder der mit mir umgeht oder mich angesprochen hat oder irgendwie sowas, die trotzdem, nicht? So. Nein, 100%, vollständig. Und damit entledige ich mich ja auch der Verantwortung, etwas zu tun. Also ich entledige mich der Verantwortung, im Grunde mein Leiden, was ja dadurch entsteht, tatsächlich aufzulösen. Das passiert auf dieser Ebene alles. Und was dann noch übrig bleibt, was jetzt also bewertet ist, mit gut und schlecht und angenehm, unangenehm und so allem Möglichen, das kommt natürlich, das sind immer nur wiederum die Landkarten inzwischen, ja, nicht? So katalogisiert, in DIN A4 Ordnern oder sowas, in Leitsordnern, nicht? Wird alles nach oben gebracht. Das kommt jetzt ins oberste Stockwerk. Da sitzt der Vorstand. Und der sortiert danach, was akzeptiere ich für mich? Womit identifiziere ich mich? Und was will ich an mir nicht wahrhaben? Und alles, was ich an mir nicht wahrhaben will, kommt wieder durch die Schleuse in das dunkle Lager. Und dieser Vorstand, der dann ja letztlich die Entscheidungen trifft, was zu tun, was nicht zu tun, was zu denken ist, was nicht zu denken ist, welche Ziele ich habe und so weiter, ist im Grunde blind. Da oben gibt es nämlich keine Fenster. Das ist klar. Das Einzige, was der da oben weiß von der ganzen Welt, das ist das, was von da unten hochgekommen ist. Es gibt keine Fenster, wo der rausgucken könnte zum nächsten Haus. Das ist klar, weil der einzige Zugang zur Welt ist da unten, ja, was von da unten hochgekommen ist. Ja, und das nennt man Persona, das ist das, was ich bin. Die Vorstellung von mir, was ich bin und was die Welt um mich herum ist, sitzt da in einem fünften Stockwerk in einem Hochhaus ohne Fenster. Der einzige Zugang zur wirklichen Wirklichkeit ist der Fahrstuhl ganz unten, der Lastenaufzug ganz unten. Und morgen will ich mich und euch damit beschäftigen, wie komme ich dahin? Zu diesem Lastenaufzug da unten, zur wirklichen Wirklichkeit. Ja.